Tja, guten Morgen von mir auch. Georg hat es eben schon gesagt, das ist der Abschluss des Buches Nehemias. Ich habe also eine gute Nachricht und eine schlechte. Die gute ist eben, dass es das Ende des Buches Nehemias ist. Ich bin sicher, dass manchen kam das schon sehr lange vor, dass wir dieses Buch durchnehmen. Aber seid getrost, es hat ja nur 13 Kapitel. Freut euch, dass wir nicht Hesekiel genommen haben, das hat 48 oder gar Jesaja mit 66. Also das ist die gute Nachricht, wir sind am Ende des Buches. Die schlechte Nachricht, es ist ein ziemlich dickes Ende sozusagen. Wofür ist Nehemia bekannt? Nehemia ist bekannt für den Mauerbau. Diese Mauer hält die Feinde Israels, Jerusalems draußen. Aber wie wir dann im Rest des Buches sehen und gesehen haben, gibt es eigentlich ein größeres Problem als die Feinde draußen. Und das ist die Sünde drinnen, innerhalb der Mauer. Nun, Nehemia 13 scheint irgendwie so ein Antiklimax zu sein, so ein eigentlich enttäuschender Abschluss. So ein bisschen wie das Protokoll von der Gemeindeversammlung, dann der letzte Punkt ist dann Allfälliges, dann sind da so Kleinigkeiten noch, so Housekeeping, wie man es im Englischen sagt. Irgendwie scheint das gar nicht zu passen, nach dem, was wir vorher gehabt haben, dass da jetzt so einzelne Themen kommen, wie wir sie eben gehabt haben. Geld, Zeit und dann heute die ganz konkreten Beziehungen. Aber das ist der Vorteil von einer Textpredigt, wenn man fortlaufenden Text hat. Dann kommt man zu Texten, die man wahrscheinlich sonst nie nehmen würde. Also ich gebe zu, ich habe noch nie über Nehemia 13, Vers 23 bis 31 gepredigt und hätte es wahrscheinlich auch nicht vorgehabt, wenn eben nicht unsere fortlaufende Textreihe zu dieser Stelle kommt. Aber wenn man genau hinschaut, dann ist Nehemia 13 nicht ein Tiefpunkt, ein Antiklimax, sondern es ist eigentlich ein geistlicher Höhepunkt. Denn jetzt geht es um die Heiligkeit Gottes und um unsere Heiligkeit, um unsere geistliche Reinheit. Weil Gott heilig ist, will er, dass wir heilig sind. Und so lesen wir diese letzten Verse dieses Buches und dann bitte ich euch auch nochmal dazu aufzustehen vor dem heiligen Wort Gottes. Nehemia 13, Vers 23 bis 31. Zu jener Zeit sah ich, dass einige Männer aus Juda Frauen aus Aschdod, Ammon und Moab geheiratet hatten. Die Hälfte ihrer Kinder sprach die Sprache Aschdods oder des jeweiligen anderen Volkes und beherrschte nicht einmal mehr die Sprache Judas. Ich stellte sie zur Rede und verfluchte sie. Einige von ihnen schlug ich und riss ihnen einen Teil ihrer Haare aus und beschwor sie bei Gott, ihr dürft eure Töchter nicht mit ihren Söhnen verheiraten und von ihren Töchtern keine als Frau für euch oder eure Söhne nehmen. Ihr wisst doch, dass König Salomo sich gerade dadurch versündigt hat. Unter den Königen der anderen Völker gab es keinen, der sich mit ihm vergleichen konnte. Er war der Liebling Gottes. Gott machte ihn zum König über ganz Israel. Und sogar ihn haben die fremden Frauen dazu verführt, Gott untreu zu werden. Ist es nicht unerhört, dass ihr nun genau das gleiche Unrecht begeht und unserem Gott untreu werdet und fremde Frauen heiratet? Einer von den Söhnen Jojadas, des Sohnes vom hohen Priester Eliashib, hatte eine Tochter des Horoniters Sanballat geheiratet. Den jagte ich aus meinem Gebiet. Mein Gott, vergiss diesen Leuten nicht, wie sie den Priesterstand entehrt und den Bund gebrochen haben, den du mit den Priestern und Leviten geschlossen hast. So reinigte ich unser Volk von allen fremden Einflüssen. Ich stellte Dienstordnungen für die Priester und die Leviten auf, legte für jeden Einzelnen seine Aufgaben fest. Auch sorgte ich dafür, dass die ersten Früchte der Ernte und das Brennholz für die Opfer rechtzeitig abgegeben wurden. Denke an mich, mein Gott. Lass mich deine Güte erfahren. Heiliger Gott, lass uns deine Heiligkeit erkennen und reinige uns durch dein Wort, damit wir heilig leben wollen und du dadurch geehrt wirst. Amen. Dürft euch wieder setzen. Heutzutage wird viel von der Liebe Gottes geredet, was ja auch richtig ist und stimmt. Und es stimmt zwar, dass Gott uns liebt, aber manche denken, das heißt, dass er will, dass wir glücklich sind. Es stimmt, dass Gott uns liebt, aber in erster Linie will er, dass wir heilig sind. Und darum geht es in diesem Text. Wir könnten diesen Text zusammenfassen mit einem Vers aus Römer 12, ganz kurz: Passt euch nicht dieser Welt an. Ich denke, das größte Problem, das Menschen mit Gott haben, ist, dass Gott ihnen sagt, was sie tun sollen. Das gilt, glaube ich, nicht nur für die Nichtchristen, das gilt auch für uns Christen, dass das oft unser Problem ist. Gott sagt uns, wie wir leben sollen, und wir wollen unser Leben selber bestimmen. Wir wollen selber entscheiden, was gut und böse ist. Das fing ja schon im Paradies an, dass Satan, die Schlange, der Eva gesagt hat, wenn ihr von diesem Baum esst, dann könnt ihr selber entscheiden, was gut und böse ist. Ihr seid nicht mehr von Gott abhängig. Und so war es also auch mit den Israeliten, mit den Juden in Jerusalem, dass sie immer wieder selber entscheiden wollten, was gut und böse ist. Und Nehemia musste dagegen ankämpfen. Gott bewahrt seine Gemeinde, aber wie wir es in den vorigen Predigen gesehen haben, er gebraucht Menschen dazu. In diesem Fall Nehemia. Da haben wir zuerst einmal das Problem. Zu jener Zeit sah ich, dass einige Männer aus Juden Frauen aus Aschdod, Ammon und Moab geheiratet hatten. Der Höhepunkt des Buches schien in Kapitel 12 zu sein. Dort haben wir dann ein Gegenende gehabt. Es wurde gefeiert. Gott hatte ihnen allen Anlass zur großen Freude gegeben. Auch die Frauen und Kinder nahmen an der Feier teil und die Freude in Jerusalem war weithin zu hören. Das scheint doch ein geeigneter Abschluss zu sein für so ein Buch wie Nehemia. Aber das Buch ist eben sehr realistisch, dass es oft nicht bei diesem Feiern bleibt, sondern dass es immer wieder auch Tiefs gibt, dass sich Sünde immer wieder einschleicht. Und so haben wir nach diesem Vers 43, haben wir dann viermal zu jener Zeit. Und das zeigt, dass jetzt der Abschluss des Buches eine Einheit ist. Zu jener Zeit passierten dann gewisse Dinge. Und heute haben wir also sozusagen das letzte zu jener Zeit. Nehemia sah zu jener Zeit. Und das ist ja das Kennzeichen eines guten Leiters, wie Nehemia es gewesen ist, dass er Dinge sieht, nicht ignoriert, nicht den Kopf in den Sand steckt. Aber dass es eben auch nicht nur um Gerüchte geht oder üble Nachrede, sondern er sah selbst ein Problem. Nun, was war das Problem? Das war ein altes Problem, das wieder aufgetaucht ist. Denn Jahre zuvor hatte Esra schon das Problem gehabt. In Esra 9 lesen wir, jüdische Männer haben Frauen aus diesen Völkern geheiratet, sodass sich das Volk Gottes mit fremden Völkern vermischt hat. Führende Männer und Ratsherren sind bei diesem Treuebruch mit schlechtem Beispiel vorangegangen. Und Esra reagierte, als ich das hörte, zerriss ich meine Kleider, das Ober- und das Untergewand, raufte mir die Haare und den Bart und setzte mich starr vor Entsetzen vor dem Tempelhaus nieder. Was ist denn so schlimm daran, dass ein Nehemia oder ein Esra so reagiert und sich starr vor Entsetzen vor das Tempelhaus niedersetzt? Nun, das sind mehrere Dinge. Nehemia greift eines auf. Er sagt in Vers 24, die Hälfte ihrer Kinder sprach die Sprache Aschdods oder des jeweiligen anderen Volkes und beherrschte nicht einmal mehr die Sprache Judas. Juden haben Frauen aus diesen Völkern geheiratet. Das Ergebnis ist fast immer das gleiche. Es ist immer, dass das Schlechtere das Gute beeinflusst. Ich hatte eigentlich vor, aber dann habe ich vergessen, mir jemand auszusuchen und die meisten jungen Leute sind weg, jemand auf den Stuhl zu stellen und von sich einen jungen Mann und dann ein junges Mädchen unten und dann zu sehen, wer zieht wen. Es ist fast immer das Gleiche. Es ist viel schwerer, jemand nach oben zu ziehen, als jemand nach unten zu ziehen. Und so ist es also auch hier. Die Männer in diesem Fall, und man muss gleich dazu sagen, jetzt in diesem Fall geht es um Männer, die Frauen geheiratet haben, aber es gilt immer in beiden Richtungen. Die Männer waren Juden, aber die Kinder haben die Sprache Aschdods und Moabs und so weiter gelernt. Und das ist schlimm, denn die Sprache Gottes war eben die Sprache der Juden. Das Wort Gottes war auf Hebräisch. Das heißt, diese Kinder hatten keinen Zugang mehr zum Wort Gottes. Offensichtlich hatten die Mütter in diesem Fall einen viel größeren Einfluss als die Väter. Die Kinder wurden dem Wort Gottes entfremdet. Und wie reagiert Nehemia? Seine Reaktion in Vers 25, ich stellte sie zur Rede und verfluchte sie. Einige von ihnen schlug ich und riss ihnen einen Teil ihrer Haare aus und beschwor sie bei Gott. Ihr dürft eure Töchter nicht mit ihren Söhnen verheiraten und von ihren Töchtern keine als Frau für euch oder eure Söhne nehmen. Dreimal in diesem Kapitel lesen wir diesen Satz, ich stellte sie zur Rede. Es ist eigentlich, der Ausdruck ist noch stärker, was er hier macht. Wir haben das in Vers 11 gehabt, das war die Predigt von Martin über Geld. Dort hat er sie zur Rede gestellt, weil sie kein Geld mehr für den Dienst der Leviten gegeben haben. Letzten Sonntag haben wir von Christian gehört, Predigt über den Sabbat, über die Zeit. Dort stellt er sie zur Rede, weil sie den Sabbat nicht mehr gehalten haben. Und heute stellt er sie zur Rede, weil sie ausländische Frauen geheiratet haben. Nun, sicherheitshalber, damit kein Missverständnis entsteht, die Bibel hat absolut nichts gegen ausländische Frauen. Wie ihr wisst, habe ich auch eine geheiratet. Es geht also nicht darum, es geht nicht um Geografie oder Politik oder Kultur, sondern es ist eine geistliche Sache, von der hier die Rede ist, wie wir es dann auch noch gleich sehen werden. Der Esra hat sich selber die Haare ausgerissen. Machen dann wahrscheinlich viele Leiter heute auch eher als das, was Nehemia gemacht hat. Er riss den Schuldigen die Haare aus. Vermutlich riss er die Barthaare aus. Juden hatten alle Bart. Und er riss die Barthaare aus. Warum? Was steckt da dahinter? Wie kommt man auf die Idee, einem Mann die Barthaare auszureißen? Bitte? Es tut mehr weh. Ich habe es noch nicht probiert, aber ich sehe einige, die keine Haare mehr auf dem Kopf haben, aber viel mehr, die keine Haare mehr da unten haben. Aber nein, ich denke, das war nicht der Hauptgrund, da hätte man andere Sachen machen können, sondern es ist eine Schamkultur. Wir leben in einer Schuldkultur. Das ist so ein typisches Schild. Es, wenn jemand eben gegen irgendetwas handelt, dann wird er angezeigt, dann wird er gestraft. Das ist unsere Kultur. Viele Kulturen, Asien, auch Afrika, sind Schamkulturen und so ist auch Israel, war eine Schamkultur. Was ist der Unterschied? Nun, ich habe dann leider kein Bild davon, aber wie ich mal zu einer Konferenz in Singapur war, dort hat also auch jemand gepinkelt, wo er nicht durfte. Aber der wurde nicht bestraft, sondern der wurde fotografiert und am nächsten Tag war sein Foto auf der Titelseite der Zeitung. Das wirkt viel besser als eine Strafe. Zumindest in der Kultur. Ich weiß nicht, wie es bei uns wäre, aber es wäre mal ein Versuch wert. Das ist der Unterschied. Wir drohen mit Strafen, Schamkulturen beschämen. Und es war eine Schande, Barthaare, keinen Bart mehr zu haben oder einen zerzausten Bart zu haben. Das heißt, was hier Nehemia macht, ist, er prangert diese Leute öffentlich an. Dass jeder, der ihn auf der Straße sieht, sehen kann, ach, Das ist einer von denen, der hier seinem Gott untreu geworden ist und eine ausländische Frau geheiratet hat. Aber warum ist das, wie gesagt, so schlimm? Das eine haben wir schon gesagt, dass die Kinder nicht mehr Hebräisch konnten, nicht mehr Zugang zum Wort Gottes haben. Aber es gibt noch etwas, was noch viel schlimmer ist. Und er begründete es mit einem Beispiel, das natürlich jeder kannte. Der König Salomo. Ihr wisst doch, dass König Salomo sich gerade dadurch versündigt hat. Unter den Königen der anderen Völker gab es keinen, der sich mit ihm vergleichen konnte. Er war der Liebling Gottes. Gott macht ihn zum König über ganz Israel. Und sogar ihn haben die fremden Frauen dazu verführt, Gott untreu zu werden. Salomo hat ausländische Frauen genommen. Die Betonung hier ist nicht, dass er mehrere genommen hat. Das war auch falsch. Aber das hat David auch gemacht. Aber David hat Jüdinnen geheiratet. Aber Salomo nimmt also ausländische Frauen. Und Gott hat ihn gewarnt. Und Gott hat ihm gesagt, dass im Alten Testament, in dem Gesetz, dass dann die Gefahr besteht, dass man dann Gott untreu wird, dass man anfängt, ihre Götter anzubeten. Aber Salomo dachte, er kennt sich selbst besser, als Gott ihn kennt. Und er dachte, er hätte das im Griff. Aber wir lesen dann von ihm, König Salomo liebte viele ausländische Frauen. Und diese waren die Völker, von denen der Herr seinem Volk ganz klar befohlen hatte. Lasst euch nicht mit ihnen ein, denn sie würden euch dazu verführen, ihre Götter anzubeten. Und so ist es dann passiert. In Vers 4 lesen wir, als Salomo alt geworden war, hatten seine Frauen ihn so weit gebracht, dass er ihre Götter anbetete. Das ist eben der Sog nach unten. Paulus sagt im Korintherbrief, täuscht euch nicht, schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Das steckt immer an. Das Böse hat mehr Einfluss als das Gute. Die Sünde verbreitet sich schneller als die Heiligkeit. Gott spricht durch den Propheten Haggai und er soll die Priester fragen, wenn jemand heiliges Fleisch im Zipfel seines Gewandes trägt und damit, und dann zählt er ein paar auf, und dann eine andere Speise streift, wird diese dann ebenfalls heilig? Die Antwort war natürlich klar für die Priester. Nein, natürlich nicht. Es wird nicht etwas heilig, weil es mit einem Heiligen in Berührung kommt. Und dann fragt er weiter, wenn jemand, der unrein geworden ist, weil er einen Leichnam berührt hat, dann einen der genannten Gegenstände streift, wird dieser dann ebenfalls unrein? Und die Priester antworteten, er wird unrein. Das ist ein Prinzip, das wir in der Schrift finden und das wir überall finden. Bekanntlich ein fauler Apfel im Korb reicht und es ist nur eine Frage der Zeit, bis alle faul sind. Umgekehrt funktioniert es nicht. Einen gesunden, einen guten Apfel in einen Korb zu legen mit lauter Faulen, das wirkt nicht. Und so warnt uns die Schrift vor diesem Einfluss. Und Nehemia sagt ihm weiter, ist es nicht unerhört, dass ihr nun genau dasselbe Unrecht begeht und unseren Gott untreu werdet und fremde Frauen heiratet? Nehemia hat zwei Gründe, warum er so scharf reagiert. Das eine ist eben seine Liebe zu Gott. Und wie er hier sagt, ihr begeht ein Unrecht, ihr werdet Gott untreu. Und das reicht. Das ist schlimm genug. Aber ich denke, er liebt auch das Volk. Er liebt Israel. Er ist einer von ihnen. Und er weiß, was das für Konsequenzen hat. Wir haben es bei Salomo gesehen. Nach Salomo ging es rapide bergab mit Israel. Es war eine Folge seiner Sünde. Und so finden wir es immer wieder im Alten Testament und dann bis hin ins Neue Testament. Dass Sünde diese Folgen hat, dass Gott darauf reagieren muss, weil er eben heilig ist. Und dann haben wir sozusagen eine zweite Runde, wo er nochmal wieder das Problem aufgreift. Und dann sagt er, einer von den Söhnen Jojadas, des Sohnes vom hohen Priester Eliashib, hatte eine Tochter des Horonitas Sanballat geheiratet. Nun, Sanballat, wir haben jetzt eben einige Monate über Nehemia Predigten gehört, aber vielleicht können sich einige noch erinnern an diesen Sanballat, der in Kapitel 3, 4, 5 und 6 dann vorkommt. Das war der größte Gegner Nehemias, dass schon in Kapitel 3, als sie anfingen, die Mauer zu bauen, und als Sanballat das hörte, dass wir die Stadtmauer wieder aufbauten, wurde er wütend und ärgerte sich sehr. Er spottete über die Juden. Und dann später kriegt er noch andere Kollegen dazu, den Tobias, den wir auch letzten Sonntag hatten, und dann noch den Gershom. Und der Widerstand wird immer größer. Sanballat, der größte Gegner Nehemias. Und einer aus dem hohen priesterlichen Geschlecht, aus der hohen priesterlichen Familie, heiratet seine Tochter. Was dann auch wieder doppelt schlimm ist, denn die Regeln für den hohen Priester waren ja noch viel schärfer als für die normalen, in Anführungsstrichen, Juden. Im Alten Testament wurde es also ausdrücklich verboten, dass jemand aus dem hohen priesterlichen Geschlecht jemand anders, jemand heiratet, der außerhalb des Stammes liegt, also nicht nur außerhalb Israel, sondern sogar außerhalb des Stammes. Es gab ganz strenge Regeln. Das war also hier ein Riesenproblem. Und wie reagiert Nehemia? Naja, ganz kurz und knackig. Den jagte ich aus meinem Gebiet. Oder wenn die andere Übersetzung sagt, ich verbannte ihn aus meiner Umgebung. Das würden wir heute Gemeindezucht nennen. Paulus greift das ähnliches Thema im Korintherbrief auf. Und er sagt den Korinthern, nachdem er den Fall beschrieben hat von sexueller Unzucht, es ist schlimm, dass ihr auf eure geistliche Reife stolz seid und gleichzeitig so etwas zulasst. Die Korinther dachten, wir sind geistlich so reif bei uns, es gibt Freiheit bei uns. Und eben nicht so diese engen Gesetze. Und sie waren stolz darauf. Erkennt ihr denn nicht, dass nach kurzer Zeit alle in Mitleidenschaft gezogen werden? Wenn ihr auch nur einen von euch ungehindert sündigen lasst, entfernt diesen Mann aus eurer Mitte, damit ihr rein bleibt. Wieder wie beim faulen Apfel. Wenn einer drin bleibt, dann werden alle in Mitleidenschaft gezogen. Im Kontext handelt es sich eindeutig um jemand, der in Sünde gelebt hat und nicht bereit war, Buße zu tun. Es geht also nicht darum, dass jemand in Sünde fällt und es bereut, bekennt und lässt. Das ist überhaupt keine Frage. Sondern es geht darum, dass jemand in Sünde beharrt und sie verteidigt. Man sagte dann ein paar Verse weiter noch, es steht uns nicht zu, Außenstehende zu richten. Denn er sagt, wenn es um die Außenstehenden geht, dann, wenn er die meinen würde, dann müssten wir die Welt verlassen, logischerweise. Nein, es geht nicht um die Außenstehenden. Aber es liegt ganz gewiss in eurer Verantwortung, diejenigen Gemeindeglieder unter euch zu richten, die derartig Sünden begehen. Die Außenstehenden wird Gott richten. Doch in der Schrift heißt es, ihr sollt das Böse aus eurer Mitte entfernen. Paulus greift also dieses Thema auf. Und es ist deutlich, diese Vorgehensweise hat zwei Ziele. Sie hat das Ziel, wie er hier in diesem Text sagt, dass die Gemeinde nicht in Mitleidenschaft gezogen wird, dass die Sünde sich nicht ausbreitet, dass nicht andere angesteckt werden und so weiter. Aber das andere Ziel ist auch, dass derjenige dadurch zur Buße kommt. Und das ist das Fantastische. In diesem schlimmen Fall, wo Paulus sagt, er war so schlimm, dass nicht mal die Heiden das tun. In diesem schlimmen Fall hat es funktioniert, in Anführungsstrichen. Sondern dieser Mann ist wirklich zur Buße gekommen. Und Paulus schreibt dann glücklicherweise einen zweiten Korintherbrief. Und die Gemeinde ist dann einen Schritt zu weit gegangen. Sie hat den nicht nur bestraft, sondern die Strafe dann weiter durchgezogen. Und da sagt er dann im zweiten Korintherbrief, ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass einer, der ein Problem verursacht, eurer Gemeinde mehr Schmerz zufügt als mir. Er war genug gestraft, als die meisten von euch sich gegen ihn aussprachen. Ich fand das also auch hochinteressant, dass er es nicht sagt, alle. Sondern da gab es offensichtlich einige, die der Meinung waren, naja, so genau kann man das nicht nehmen oder was immer. Die meisten von euch haben sich gegen ihn ausgesprochen. Nun ist es an der Zeit, ihm zu vergeben und ihn zu trösten. Warum? Weil er Buße getan hat. Er könnte sonst so entmutigt werden, dass er sich nicht mehr davon erholt. Zeigt ihm jetzt, dass ihr ihn immer noch liebt. Das ist das Ziel, dass es nicht immer funktioniert, ist klar. Dass leider nicht jeder, der ausgeschlossen wird, Buße tut. Aber das liegt dann nicht an der Gemeinde oder an Gott, sondern das liegt an seinem unbußfertigen Herzen. Wie gut, dass es das Problem, das Nehemia hatte, ja heute gar nicht mehr gibt. Kenne also jetzt niemand hier, der eben eine Frau aus Aschdod, Ammon oder Moab geheiratet hat. Aber wie gesagt, das Problem ist ja nicht die Nationalität. Die Ruth war aus Moab. Und Boas hat die Ruth geheiratet. Und Ruth wurde die Urgroßmutter von König David, der ein Vorfahre von Jesus war. Also das Problem ist nicht die Nationalität, sondern das Problem ist ein geistliches. Und so sagt Paulus dann in 2. Korinther 6, lasst euch nicht mit Ungläubigen in dasselbe Joch spannen. Wie passen denn Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit zusammen? Oder was haben Licht und Finsternis gemeinsam? Welche Übereinstimmung gibt es zwischen Christus und dem Teufel? Was verbindet einen Gläubigen mit einem Ungläubigen? Und wie verträgt sich der Tempel Gottes mit Götzen? Das sind natürlich alles rhetorische Fragen. Die Antwort ist eindeutig. Absolut nichts verbindet die beiden miteinander. Nun, zugegeben, Paulus erwähnt hier nicht ausdrücklich die Ehe. Aber wenn es sich nicht auf die Ehe, unter anderem auf die Ehe bezieht, dann bezieht es sich auf gar nichts. Denn eine engere Gemeinschaft, Partnerschaft als die Ehe gibt es nicht. Nun, was ist unser Problem? Ich denke, unser Problem ist, dass wir nach falschen Maßstäben richten. Wir gehen nach Äußerlichkeiten, wir gehen nach, ja, der Mensch ist sympathisch, der ist doch nett, der ist was immer sonst. Aber Paulus zeigt hier das geistliche Problem, das zwischen einem Ungläubigen und einem Gläubigen besteht. Gerechtigkeit, Gesetzlosigkeit, Licht, Finsternis, Christus und Teufel. Das klingt unheimlich hart, aber das ist, was Jesus auch einmal gesagt hat, ihr seid von dem Vater dem Teufel. Und wie jemand sagte, wenn ein Kind Gottes, ein Kind des Teufels heiratet, dann kriegt es Schwierigkeiten mit dem Schwiegervater. Was verbindet einen Gläubigen mit einem Ungläubigen? Der Tempel Gottes, wie er dann später gleich in den anschließenden Versen sagt, wir sind der Tempel Gottes, der Heilige Geist wohnt in uns. Wie können wir uns dann verbinden mit der Finsternis? Nun, die Bibel ist also völlig klar, es ist absolute Sünde, wenn ein Christ einen Nichtchristen heiratet. Aber, um auch das wieder deutlich zu machen, es ist nicht Sünde, mit einem Nichtchristen verheiratet zu sein. Denn erstens gibt es ja Fälle, wo zwei Nichtchristen geheiratet haben und der eine wird Christ. Dann ist das überhaupt kein Problem. Zumindest jetzt geistlich gesehen nicht. Paulus greift das Thema auch auf, im 1. Korinther 7. Und sagt, wenn eine gläubige Frau einen ungläubigen Ehemann hat und er bereit ist, weiter mit ihr zu leben, dann darf sie ihn nicht wegschicken. Ehescheidung ist Sünde. Und eine Sünde kann man nicht mit einer weiteren Sünde korrigieren. Sondern da ist ja völlig klar. Und es gibt eine Ausnahme. Die sagt er dann in Vers 15. Wenn der ungläubige Partner auf einer Trennung besteht, dann willigt in die Scheidung ein. Wenn der ungläubige Partner sagt, nee, mit so einem frommen Frau oder Mann kann ich nicht mehr leben und sich trennen will, dann ist der Christ frei, das geschehen zu lassen. Es ist also egal, ob jemand, ein Christ mit einem Nichtchristen verheiratet ist, weil er später erst zum Glauben gekommen ist oder weil er gesündigt hat und einen Nichtchristen geheiratet hat. Das war Sünde. Aber jetzt, das Verheiratetsein ist keine Sünde. Bei der Stelle muss man natürlich ein Wort an die jüngere Generation richten oder auch an Ältere, die noch nicht verheiratet sind und gern heiraten möchten. Wer mit Feuer spielt, verbrennt sich. Das heißt, wenn ich mit einem ungläubigen Mann oder Mädchen flirte, allein ausgehe oder wie es im Englischen dann Dating heißt, eben zu verschiedenen Sachen, dann entwickelt sich diese Beziehung weiter. Und irgendwann gibt es kein Zurück mehr. Und deswegen ist es völlig klar, dass ein Christ gar nicht erst Satan den kleinen Finger gibt und erst anfängt, mit einem Nichtchristen auszugehen und in einer Einzelbeziehung auch nur anfänglich einzutreten. Zugegeben, das ist eine Gratwanderung, denn wir sollen Beziehungen zu Nichtchristen haben. Denn wie wollen wir die Nichtchristen erreichen, wenn wir überhaupt keine Beziehungen zu ihnen haben? Aber wo ist da die Grenze? Da braucht es dann viel Weisheit. Ich denke, für mich wäre die Grenze eindeutig, wenn ich eben alleine mit einem anderen Geschlecht, mit einem Ungläubigen, eine Beziehung in irgendeiner Form eingegangen bin. Wie gesagt, Paulus sagt, passt euch nicht dieser Welt an. Die Welt fragt nach diesen Dingen alle nicht. Da heißt es, wo die Liebe hinfällt und so weiter, ist alles egal. Die Welt hat andere Maßstäbe. Eben gerade in der Beziehungsfrage, da geht es um Liebe, da geht es um, ja, ist sie schön oder was immer. Aber für Christen haben einen anderen Maßstab. Sprüche 31 heißt es, Anmut betrügt und Schönheit vergeht. Aber eine Frau, die Ehrfurcht hat vor dem Herrn, soll gelobt werden. Für einen Christen ist Nummer eins die geistliche Frage. Ist er oder sie geistlich? Sind sie Kinder Gottes? Gehören sie zu Jesus? Lieben sie Jesus? Wenn nicht, dann kann es Miss Universe sein und sonst noch alles für tolle Eigenschaften haben. Es kommt nicht in Frage. Warum? Weil Nehemiah das deutlich gemacht hat. Er sagt, es ist ein Unrecht und es ist Untreue Gott gegenüber. Das heißt, es ist Götzendienst, wenn ich einen Menschen, egal wen, über Gott stelle. Nun, die meisten von uns sind schon verheiratet und von daher gesehen denkt ihr vielleicht, naja, was soll die Predigt, geht mich ja alles nichts mehr an. Ich habe niemand aus Aschdod geheiratet und nachdem ich verheiratet bin, werde ich auch nicht nochmal heiraten. Aber ich denke, diese letzten drei Abschnitte in Nehemiah, die haben alle eben eins gemeinsam. Nicht nur die Einleitung zu jener Zeit und nicht nur, dass Nehemiah sie zur Rede stellt, die Betroffenen, sondern sie haben eins gemeinsam, dass das Wort Gottes nicht mehr ernst genommen wird und dass Sünde nicht ernst genommen wird. Und das ist also die Frage, die wir uns stellen müssen, ob wir Gottes Wort ernst nehmen, ob wir Sünde ernst nehmen, was er Sünde nennt, und ob wir uns etwas von Gott sagen lassen. Bei dir sind es vielleicht nicht diese drei Themen, Geld, Zeit, Beziehungen. Kann irgendwas anderes sein. Das muss der Heilige Geist aufdecken in deinem Leben, was immer es ist. Aber die Frage ist immer die gleiche. Stellen wir uns dieser Welt gleich? Tun wir das, was alle tun? Oder stellen wir uns unter das Wort Gottes? Beugen wir uns unter das Wort Gottes? Zittern wir vor dem Wort Gottes, wie es Jesaja sagt, ich blicke freundlich auf die Verzagten, die sich vor mir beugen, auf alle, die mit Furcht und Zittern auf mein Wort achten. Christen sind Menschen, die eben nicht mehr tun, was sie denken, ist richtig, sondern die sich unter das Wort Gottes stellen und sich beugen und sich verändern lassen, dass sie nicht mehr dieser Welt gleich sind, sondern dass sie Jesus immer ähnlicher werden und dass sie heilig werden, wie Gott heilig ist. Wir wollen kurz stille werden und darüber nachdenken. Vielleicht zeigt der Heilige Geist dir irgendetwas, was du auch bereinigen musst, bekennen musst, wo du dich aufgelehnt hast gegen Gottes Willen, dass du dich beugst unter sein Wort. Und dann schließen wir im Gebet. Heiliger Gott, wir müssen bekennen, dass wir uns oft anpassen, dass wir dazu neigen, dass wir so sein wollen wie andere, dass wir unsere Maßstäbe bei anderen holen und dass wir dein Wort vergessen, dass wir dein Wort nicht ernst nehmen, dass wir Sünde neu definieren und uns nicht von dir korrigieren lassen. Wir bitten dich, dass du uns vergibst, dass du uns reinigst, dass du uns neu die Augen öffnest für deine Heiligkeit, dafür, dass du es gut mit uns meinst, dass du Dinge nicht verbietest, weil du sie uns nicht gönnst, sondern weil du weißt, dass sie schlecht sind für uns, dass sie einen Einfluss haben und dass sie sich ausbreiten und bis hin, dass die ganze Gemeinde dadurch beeinflusst wird. So danken wir dir, dass du uns durch dein Wort, wie Jesus in Johannes 17 gesagt hat, reinigst und dass du uns immer mehr in deine Gemeinschaft ziehst, damit wir mehr und mehr werden wie du. Denn wir wollen dich durch ein heiliges Leben verherrlichen und ehren und dass andere, die dich noch nicht kennen, dadurch dich sehen und angezogen werden und eingeladen werden, auch dir nachzufolgen. Amen.